Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Sie erhalten gleich eine literarische Einladung nach Buenos Aires, wenn Sie mögen. So heißt der Band mit 20 Texten argentinischer Autorinnen und Autoren, den der Literaturwissenschaftler Timo Berger herausgegeben hat. Und wir besprechen ein Buch, mit dem die Autorin in ihrer Heimat ein Tabu brach. Isabella Figueiredo erzählt in Roter Staub, Mosambik am Ende der Kolonialzeit von ihrem Vater, aber auch davon, dass die Portugiesen mitnichten friedliche Kolonialherren waren, wie sie das gern glauben machen. Zuerst aber Argentinien. Seit Mitte Dezember ist Alberto Fernández argentinischer Präsident und damit hat das Land wieder einmal die politische Richtung gewechselt. Nach einem wirtschaftsliberalen Intermezzo nun wieder die peronistische Partei. Ob dies aber etwas ändern wird? Argentinien ist seit vielen Jahren in der Krise. Allein 2019 verloren argentinische Aktien bis zu 3/4 ihres Wertes. Wirtschaft und Politik fehlt es an Beständigkeit. In der Hauptstadt Buenos Aires leben rund 3 Millionen Menschen, 5-mal so viele im Großraum. Das sind 2/3 aller Argentinier. In der Stadt kann man also wie im Brennglas die Probleme des Landes studieren. Und der Literaturwissenschaftler und Übersetzer Timo Berger tut das anhand der Literatur. Er hat für den Band Buenos Aires eine literarische Einladung, 20 kurze Texte von argentinischen Autorinnen und Autoren zusammengestellt, in denen das Lebensgefühl nicht nur der Hauptstadtbewohner spürbar wird. Dirk Furich stellt das Buch vor.
Die Literatur, in der die Stadt Buenos Aires eine Hauptrolle spielt, ist unerschöpflich. Ähnlich wie Paris für Frankreichs Schriftsteller ist die Metropole am Rio de la Plata ein Mythos für argentinische Autoren. César Aira ist einer der bekanntesten und wichtigsten zeitgenössischen Schriftsteller Lateinamerikas. Er ist ein Meister der kleinen Form. Der Hund heißt der brillante Kurztext, mit dem dieser Band eröffnet wird. Ein Hund rennt in Buenos Aires neben einem Stadtbus her. Nach und nach merkt der Ich-Erzähler, dass das verzweifelte Bellen ihm gilt.
Dieser Hund hatte mich erkannt und war hinter mir her. Und obwohl ich mir unter dem augenblicklichen Druck schwor, es zu leugnen, alles zu leugnen, nichts zuzugeben, wusste ich tief im Innern, dass er recht hatte und ich nicht. Denn in der Vergangenheit hatte ich mich diesem Hund gegenüber einmal übel verhalten, ihn zur Zielscheibe einer wirklich unbeschreiblichen Gemeinheit gemacht.
Diese Verfolgungsjagd besitzt existenzielle Wucht. Den Ich-Erzähler holt ein Vergehen aus früheren Zeiten ein, eine Schuld, die nicht vergeht.
Ich muss gestehen, dass ich nie besonders feste moralische Prinzipien hatte. Ich will mich nicht rechtfertigen, aber eine Erklärung dafür liegt in dem unaufhörlichen Überlebenskampf, den ich von frühester Kindheit an zu bestehen hatte. Dieser Kampf hat meine Skrupel abstumpfen lassen.
Das Stichwort Überlebenskampf, das in dieser furios verdichteten Erzählung von César Aira fällt, ist eine Art Leitmotiv für die von Timo Berger herausgegebene Anthologie. Der Titel Buenos Aires, eine literarische Einladung, kommt leicht und lockend wie eine Art Kulturreiseführer daher. Die überwältigende Urbanität und Schönheit der Stadt taucht in vielen Texten zwar auf, aber auch die Abgründe und Ängste ihrer Bewohner.
Mein Vater ist bei einem Anschlag gestorben, der allgemein bekannt ist und an den sich die Leute erinnern. Es ist die Art von Tod, bei der es genügt, das Datum zu nennen, damit man die Ursache kennt. 18. Juli 1994.
An jenem Tag wurden bei einer Terrorattacke auf das jüdische Gemeindezentrum Amia 85 Menschen getötet. Die Aufklärung ist bis heute nicht abgeschlossen. Vieles, was mit dem Amia-Attentat zu tun hat, wirkt, als habe es sich ein Romanschriftsteller ausgedacht. Tamara Tennenbaum, die dieses Ereignis als Element ihrer jüdischen Familiengeschichte literarisch aufgreift, zählt mit ihren 30 Jahren zur jüngsten argentinischen Schriftstellergeneration.
Letztes Jahr haben wir uns New York angesehen und dieses Jahr fahren wir nach Spanien. Barcelona, Madrid und Sevilla mindestens. Meine Mutter reist gern. In ihrer Jugend hat sie das nie gemacht. Mit meinem Papa hat sie es vorsichtig angefangen und mit uns lebt sie es jetzt aus. Immer an Orte, die ihr keine Angst machen. Auf dieser Seite von Greenwich und bevorzugt auf der anderen des Äquators.
in Buenos Aires leben, heißt wegwollen und doch immer wieder zurückkommen in diese Stadt, die auf die Einwanderer aus Europa und anderen Teilen der Welt seit 200 Jahren eine so große Anziehung ausübt. An kaum einem anderen Ort ist die kulturelle Bindung an Spanien, Italien, Frankreich, aber nicht zuletzt auch an Deutschland so groß wie dort. In der Stadt verschmelzen unterschiedliche kulturelle Prägungen. Anders als die sozialen Unterschiede, die immer größer zu werden scheinen. Der Journalist und Schriftsteller Martin Caparrós schildert in seinem Text die bedrückte Stadt, die desolate Lage der Papiersammler, die nachts mit Handwagen durch die Straßen der besseren Viertel ziehen.
Menschen, Männer, Frauen, manchmal ihre Kinder, die diese kleinen Karren des Glücks vor sich herschieben, in denen sie sammeln, was der Müll noch hergibt. Sie werden Cartoneros genannt, weil sie 2001 während der vorletzten Krise Kartons und Papier zu sammeln begannen und auf diese Weise ein Teil der Stadt wurden, zum bleibenden Symbol.
In diesen Zeilen spiegelt sich der scheinbar unaufhaltsame Abstieg der Metropole, die vor einem Jahrhundert zu den reichsten und prächtigsten der Welt gehörte. Wer durch die nördlichen Stadtteile Recoleta oder Palermo streift, wo viele Schriftsteller und Intellektuelle wohnen, wo ein belebtes Café sich an das nächste Restaurant reiht und sich große Parks erstrecken, der fühlt sich wie in einer lebensfrohen, mediterranen Sommerfrische. Doch der Rio de la Plata, an dem diese Viertel entlang wachsen und der Argentinien von Uruguay trennt, erweist sich, so bei Martin Coan, als trügerisches, verschlingendes Meer.
Im Fernsehen wurde es angekündigt und meine Augen bestätigen es. Ein extremes Niedrigwasser. Der Fluss fast nicht mehr da.
Der Erzähler lässt sich dazu verführen, den Weg über den Fluss, der sonst mittels Schnellboot in einer Stunde zurückgelegt wird, zu Fuß zu wagen. Doch dann legt sich der Sturm, der das Wasser verdrängt hat. Die Flut kommt zurück und es zeigt sich, dass er nicht, wie einst Jesus, die Fähigkeit besitzt, über Wasser zu gehen.
Das Wasser des Rio de la Plata ist Süßwasser. Der Rio de la Plata ist ein süßes Meer. Und wenn man so will, ist er auch ein rotes Meer. In einem Punkt jedoch habe ich mich offenbar geirrt. In diesem Meer bin ich nicht der Jude. In diesem Meer bin ich der Ägypter. Wie es scheint, war das mein Fehler.
In den 20 Texten begegnen uns Scheitern, Trauer und Verlorenheit. Spurensuche nach der Vergangenheit der Militärdiktatur ebenso wie nach den Lebensorten des literarischen Übervaters Jorge Luis Borges. Der Herausgeber des Bandes, Timo Berger, hat sehr klug eine äußerst überzeugende Mischung aus neuen und älteren Texten zusammengestellt. Roberto Arlts Hymne auf die Magistrale Corrientes lässt Buenos Aires Glanz der 30er Jahre aufscheinen. An einem Text von Julio Cortázar lässt sich studieren, wie stilbildend er bis heute auf die argentinischen Literaten wirkt. Daneben stehen weitere wichtige zeitgenössische Autorinnen wie Samantha Schweblin und Pola Oloycharak oder Ariel Magnus, der mit Romanen über seine deutsch-jüdischen Vorfahren auch hierzulande bekannt ist. Das Buch lässt die Stadt mit der größten Schriftstellerdichte Lateinamerikas in vielen Facetten leuchten. Es ist auch eine Einladung, die Literatur des gesamten Kontinents, die in den 70er Jahren einen weltweiten Boom erlebte, in jüngster Zeit aber eher wenig Beachtung fand, neu zu entdecken. Die sozialen Bewegungen und Unruhen sind ein Indiz dafür, dass sich diese aus europäischer Perspektive so entfernte Weltregion in Zukunft wieder mehr zu Gehör bringen wird. Was die Literatur betrifft, wird Buenos Aires – und auch das lässt sich aus dieser Sammlung frischer und anregender Texte erspüren, eine ungebrochen große Rolle spielen.
Eine Prognose von Dirk Furich. Er besprach den von Timo Berger herausgegebenen Band Buenos Aires, eine literarische Einladung, erschienen im Verlag Klaus Wagenbach. In Frankreich, Spanien und Großbritannien ist die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte schon seit längerem ein schweres, aber sehr präsentes Thema. In Deutschland kommt diese Debatte erst seit einigen Jahren in Gang und auch Portugal tut sich schwer damit. Portugal hat eine 500-jährige Kolonialgeschichte, aber die wird zumindest in manchen Kreisen von einem Mythos überschattet. Und den hat der autoritäre Herrscher Antonio de Oliveira Salazar in den 50er und 60er Jahren geschaffen, den des Luso-Tropikalismus. Diese gewagte Theorie besagte, Portugal sei keine aggressive Kolonialmacht gewesen, sondern habe ein friedliches, tolerantes Nebeneinander und eine Vermischung der Rassen geduldet. Damit rechtfertigte Salazar seine Kriege gegen die afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen. Vor 10 Jahren ist in Portugal ein Buch erschienen, das mit dem Mythos des Lusotropikalismus radikal aufräumt. Die portugiesische Schriftstellerin Isabella Figueiredo schildert darin, wie sie als weißes Mädchen der Mittelschicht in Mosambik aufwuchs. Jetzt ist Figueiredos Buch endlich in deutscher Übersetzung erschienen. Roter Staub, Mosambik am Ende der Kolonialzeit heißt es. Thilo Wagner hat es gelesen und Isabella Figueiredo dazu befragt.
Kein anderes Buch hat die nackte und brutale Wahrheit über den portugiesischen Kolonialismus in Mosambik so herausragend beschrieben, notierte der bekannte portugiesische Philosoph José Gil in einem Vorwort zu Isabella Figueiredos Cadernos de Memórias Coloniais. Als die portugiesische Originalausgabe im Jahr 2009 erschien, löste das Buch in Portugal einen Skandal aus. Bis dahin waren die Memoiren und Romane portugiesischer Autoren über das Ende der Kolonialzeit in Afrika geprägt von viel Melancholie, Romantik und einer teilweise naiven Sehnsucht nach der schönen verlorenen Zeit. Isabella Figueiredo, die in Mosambik geboren wurde und bis zu ihrem 14. Lebensjahr in der ehemaligen portugiesischen Kolonie in Südostafrika lebte, weiß, woher der verklärende Blick auf die 60er und 70er Jahre kommt.
Diese Bücher schauen durch eine rosarote Brille auf Afrika und das, was sie sehen, ist teilweise wahr. Denn das Leben der weißen Portugiesen in Afrika war wirklich wunderbar. Es war das Paradies. Ein Leben im Freien, in einer üppigen Natur, die uns alles gab, was wir brauchten. Für uns Portugiesen war Afrika so, als ob wir in Kalifornien oder Amerika leben würden. Portugal war zu jener Zeit ein sehr armes Land. Aber in Mosambik oder in Angola genossen wir Portugiesen einen Wohlstand, der schon fast so war wie in den reichsten Staaten der Welt.
In diesem Paradies lebte ein Mann, der in Figueiredos autobiografischem Buch zum Protagonisten der Geschichte wird. Ihr eigener Vater, ein Elektriker, der mit 30 Jahren die erdrückende Armut in der portugiesischen Provinz hinter sich lässt, um in Mosambik ein neues Leben zu beginnen. Roter Staub ist Figueiredos ganz persönlicher Blick auf ihre Kindheit und Jugend als Einzelkind in einer portugiesischen Familie zum Ende der Kolonialzeit in Afrika. Als sie die deutsche Übersetzung ihres Buches in Lissabon zum ersten Mal in den Händen hält, muss sie schlucken. Auf dem Cover die mosambikanische Nationalflagge mit dem markanten Symbol der kommunistisch beeinflussten Befreiungsbewegung Frelimo. Ein Buch, eine Sichel, ein Maschinengewehr. Die Flagge gibt es so erst seit 1982. Da hatte Figueiredo Afrika schon lange verlassen und sammelte als junge Frau in Lissabon bereits ihre ersten Erfahrungen im Journalismus. Viel schlimmer für sie ist jedoch, dass das Cover der deutschen Ausgabe einen falschen Eindruck erweckt. Es geht in Roter Staub nicht um die politische Befreiung Mosambiks, sondern vor allem um Figueiredos Vater, eine vielschichtige Figur, in der sich die ganze Komplexität und die beißenden Gegensätze eines Lebens zwischen dem sogenannten Paradies der Kolonialherren und ihrem brutalen Rassismus widerspiegeln.
Seit ich mit 13 Jahren Mosambik verlassen habe, wollte ich über den Kolonialismus schreiben. Ich wusste damals natürlich nicht, wie man so eine Geschichte schreibt, aber ich wollte sie erzählen, denn es gibt so viel darüber zu sagen. Das Buch hatte ich also über Jahrzehnte im Kopf, aber ich konnte es erst nach dem Tod meines Vaters aufschreiben, weil ich ihn nicht verletzen wollte. Die Negerinnen hatten weite Fotzen und das erklärte, weshalb sie ihre Kinder auf diese besondere Weise bekamen, mit dem Gesicht nach unten, ganz der Erde zugewandt, wo auch immer, wie die Tiere. Die Fotze war weit, die der weißen Frau nicht, die war eng, weil die weißen Frauen kein leicht zu erlegendes Wild waren, denn zu der geheiligten Fotze der weißen Frau war nur der des Ehemanns vorgedrungen und auch das nur selten und unter Mühen. Sie waren sehr eng, folglich sehr ehrbar, und das sollten die anderen ruhig wissen. Sie beschränkten sich auf die Erfüllung ihrer ehelichen Pflicht, stets unter Opfern, weswegen der Coitus schmerzhaft und zu vermeiden war, und eben deshalb gingen die Weißen zu der Fotze der Negerinnen. Die Negerinnen waren nicht ehrbar, die Negerinnen hatten weite Fotzen und sie stöhnten laut, denn diese Schlampen mochten das. Sie waren eben nichts wert.
Gleich zu Beginn ihres Buches schockiert Isabella Figueiredo ihre Leser mit einer knallharten Sprache.
Ich weiß genau, wie ein Rassist spricht. Ich kenne das gesamte Vokabular. Es steckt in meinem Kopf. Denn das war es, was ich die ganze Zeit gehört habe. Natürlich ist das grauenhaft. Es blieb in mir, weil alles so gewaltsam und so prägend war. Und das ist auch mein persönliches Trauma.
Figueredo schildert eindrucksvoll, wie sie langsam aus ihrer scheinbar unbeschwerten Kindheit erwacht. Sie nimmt die Armut der schwarzen Kinder wahr, die strenge Hierarchie, die alltägliche Diskriminierung. Dabei verändert sich auch der Blick auf den geliebten Vater, der jetzt nicht mehr nur seine Tochter und Frau im alten Bedford-Lieferwagen durch das Land spazieren fährt, sondern seine schwarzen Angestellten drangsaliert, missbraucht und willkürlich verprügelt.
Von allen Seiten strömen Leute herbei, Hunde, Hühner, verschreckte Ziegen. Schon ist da ein nervöser kleiner Junge im Schilf. Der Weiße ist reingegangen, hat den Ernesto verprügelt. Jetzt geht er wieder. Das Mädchen hat der Weiße mitgebracht, es ist die Tochter vom Weißen. Ich schaue ihn an, antworte nicht. Dieser Mann ist nicht mein Vater.
Das Buch Roter Staub bricht mit einem Mythos, der sich bis heute in Teilen der portugiesischen Gesellschaft hält. Die Vorstellung, dass Portugal keine aggressive Kolonialmacht gewesen sei, sondern ein friedliches, tolerantes Nebeneinander zwischen Weißen, Mulatten und Schwarzen ermöglicht habe. Tatsächlich gab es in Mosambik keine rigorose, gesetzlich festgehaltene Rassentrennung wie im Apartheidssystem des Nachbarlandes Südafrika. Doch Figueiredos Buch zeigt, dass dadurch ein weißer Portugiese wie ihr Vater eine fast absolute Macht besaß. Er war überall der Herr im Haus. Wie und wann sich Gewalt und Rassismus manifestierten, hing vielfach nur von der Laune eines weißen Elektrikers ab. Im zweiten Teil des Buches wendet sich das Blatt. Im April 1974 beendet die sogenannte Nelkenrevolution das autoritäre Regime in Portugal. Den Kolonien wird die Unabhängigkeit versprochen, der Truppenabzug beginnt. In Mosambik werden Isabella Figueiredo und ihre Familie Zeugen einer anderen Form von Gewalt. Die Unabhängigkeitsbewegung Frelimo dringt in die Hauptstadt vor. Es kommt zu Plünderungen und Gewaltverbrechen an den portugiesischen Siedlern. Das 13-jährige Mädchen Isabella wird nach Lissabon ausgeflogen und wächst bei der verarmten Familie in der Provinz auf. Die Eltern bleiben noch gut 10 Jahre in Mosambik. Der Vater gibt seiner Tochter eine wichtige Botschaft mit.
Du musst einen Beruf haben, der es dir erlaubt, dein Leben zu leben, mit Kindern oder ohne, und ohne von einem Mann abhängig zu sein. Ohne, dass du jemandem auf der Tasche liegst. Du musst selbst über dein Leben bestimmen, frei sein.
Auch das ist ein Aspekt in diesem komplexen Buch. Der rassistische Protagonist wird plötzlich zum Feministen, wenn er an die Zukunft seiner Tochter denkt.
Das ist das Paradoxe an meinem Vater gewesen. Er hat mir den Zugang zur besten Bildung ermöglicht. Aber er hat nicht verstanden, dass er dadurch seine eigene Tochter zu seinem ärgsten Widersacher macht. Dank meines Vaters hatte ich irgendwann alle Werkzeuge in der Hand. In psychologischer, emotionaler, humaner Hinsicht. Und ich war ihm plötzlich so überlegen, dass er seine Haltung nicht mehr zu verteidigen wusste.
Hier liegt die Stärke von Roter Staub. Indem Figueiredo ihren Vater als einen starken, vielseitigen, widersprüchlichen Charakter zeichnet, gewinnt er eine große Glaubwürdigkeit. So wird der alltägliche Rassismus in den portugiesischen Kolonien greifbar. Dass Figueiredos Buch dem deutschen Leser nun in einer gelungenen Übersetzung vorliegt, erweitert die Perspektive auf ein dunkles Kapitel der afrikanischen Geschichte.
Die Meinung von Thilo Wagner. Er besprach Isabella Figueiredos Buch Roter Staub, Mosambik am Ende der Kolonialzeit. Markus Saar hat es aus dem Portugiesischen übersetzt. Es ist im Weitle Verlag erschienen. Mick und Gabriel sind die zwei titelgebenden Brüder im Roman von Jackie Tome, aus dem sie heute Abend noch einmal in der Lesezeit liest. Zwei sehr verschiedene Brüder. Gabriel, der erfolgreiche Architekt, der plötzlich tief fällt, und der charmante Hasardeur Mick. Hier eine Passage aus der Sicht von Mick, die 1993 in Berlin spielt.
Monika und Wolfgang hatten sich getrennt. Für Mick bedeutete das, nun ausschließlich von seinen Hier- und Da-Jobs zu leben. Es war möglich, aber es war nicht lustig. Es war prekär. Er hatte einige Trennungen seiner Mutter erlebt und sie akzeptiert, weil Kinder die Welt akzeptieren, die ihre Eltern ihnen vorsetzen. Mit jahrelanger Verspätung erfasste ihn nun eine infantile Wut auf sie. Wie kam sie zu diesem sinnlosen und materiell nachteiligen Entschluss? Was glaubte sie, wer sie war? Sein Schmerz überraschte ihn selbst. Kurz stellte er sich sogar die kindliche Frage, ob er diese Trennung nicht hätte verhindern können. Er war fast 23 und stand in einem eher losen Kontakt zu seiner Mutter und deren Mann, nun Ex-Mann.
Wie es mit Mick weitergeht, das können Sie heute Abend in der Lesezeit hören. Ab 20:30 Uhr liest Jackie Tome noch einmal aus ihrem Roman Brüder. In diesem Büchermarkt ging es viel um seelische Narben. Die Kollegen von Forschung aktuell beschäftigen sich gleich nach den Nachrichten unter anderem mit physischer Wundheilung. Im Studio war Dina Netz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.